Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken mal wieder der gute Michael. Hallo.
Ja, hi. Ich bin immer bei den Nicolas Cage-Filmen hier.
Ja, ne?
Beim letzten Mal war ich bei Dream Scenario, jetzt ist es Longlegs, ja.
Sehr gut. Und mir gegenüber der gute Björn. Hallo Björn.
Ja, hallo.
Und zu meiner Rechten, vielleicht hört ihn, vielleicht hört ihn nicht, aber ihr kennt das Spiel im Sommer. Gehe ich immer darauf ein, dass unser Ventilator läuft, weil das Podcast-Studio wird sonst sehr, sehr schnell, sehr, sehr heiß und stickig und da ist es ganz angenehm, hier mal ein bisschen frische Luft zu haben. Und bevor wir jetzt gleich über Longlegs sprechen, den neuen Film mit Nick Cage und Micah Monroe, hier noch der Hinweis für euch. Diese Ausgabe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, wir reden jetzt über Oz Perkins oder Osgood Perkins. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass der Regisseur und Autor von diesem Film Longlegs, über den wir jetzt reden, ja tatsächlich der Sohn von Anthony Perkins ist, der unter anderem als Norman Bates ja den meisten wahrscheinlich noch ein Begriff sein dürfte, obwohl er ja auch eine lange Karriere davor hatte. Wie steht ihr eigentlich zu dem guten Herrn Perkins? Weil ich muss gestehen, ich habe vorher nur einen einzigen Film von ihm gesehen.
Also über Osgood Perkins. Er hat auch gar nicht so viel mehr gemacht, oder? Also ich habe auch nur einen Film von ihm geguckt.
Der hat mindestens 3 gemacht.
Ja.
Es gibt diesen Netflix-Film I Am the Pretty Things That Lives in the House. Den habe ich irgendwie auch schon geführt seit 3 Jahren auf meiner Watchliste, aber irgendwie immer noch nicht geguckt. Dann gibt's noch,
Gretel und Hänsel und die Tochter des Teufels, den habe ich gesehen. Der ist sein Debütfilm.
Ich habe Gretel und Hänsel gesehen.
Genau, ich habe auch Gretel und Hänsel gesehen und I Am the Pretty Thing That Lives in the House, heißt der so? Ja, genau. Und ich mochte beide nicht besonders.
Okay, ja.
Also, das ist für mich schon so, nicht so der Inbegriff von so einem künstlich verlangsamten Elevated Horror oder so, der mich dann doch irgendwie eher nervt als fesselt.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Björn? Was sagst du zu die Tochter des Teufels?
Ich mochte den. Also der ist auch kein so Jumpscare-Horrorfilm, sondern auch ein sehr mehr ein bisschen Mystery Teenage-Drama, düster, das sehr stark ein bisschen davon abhängt, dass es halt so einen Twist gibt, den man, finde ich, aber schon relativ früh kommen sieht, der da viel mit, der da sich sehr stark drauf fokussiert, aber es auch gar nicht so schlimm ist, dass man den früh kommen sieht, weil der halt auch eine ganz tolle Atmosphäre hat und auch stark gefilmt ist, aber auch ein sehr, sehr langsam erzählter Film.
Ja, ich bin bei Gretel und Hänsel vollkommen bei Michael. Also ich war damals sehr gehypt, weil die Trailer verdammt geil ausgesehen haben. So schön stylische Bilder und dann hattest du Sophia Lillis, ja, glaube ich, in der Rolle von Gretel und so. Das sah alles sehr, sehr cool aus. Dann habe ich den Film geguckt und wenn ich mich so grob dran erinnere, die erste Hälfte ist auch noch irgendwie ganz okay, weil das alles noch irgendwie gut zusammenspielt, aber dann irgendwann hat mich der Film dann auch so zum Ende hin doch deutlich verloren. Und trotzdem muss ich sagen, war ich sehr gehypt jetzt auf Longlegs, weil ich da einfach sagen muss, allein schon die Art und Weise, wie mit dem Marketing umgegangen wurde, also sprich so, was man in den Trailern gesehen hat oder auch zu den Teaser-Trailern, das war ja eigentlich nie wirklich sonderlich viel. Und das Einzige, was man so über die Story herausbekommen hat, und das ist auch das Einzige, was ich euch jetzt hier verraten möchte, ist die Tatsache, dass wir eine junge FBI-Agentin haben, namens Lee Harker, gespielt von Micah Monroe, die ihr vielleicht am besten noch aus It Follows kennt, die jetzt hier einen Serienkiller jagt, der einfach nur Longlegs genannt wird, der irgendwie offensichtlich auch, da spielt auch was Okkultes mit rein, ist er irgendwie jemand, der Satan huldigt oder sonst irgendwie was, der auch merkwürdige Briefe hinterlässt, die so ein bisschen von ihrem mysteriösen Alphabet an den Zodiac-Killer erinnern, mit diesen merkwürdigen Symbolen. Und das ist es auch schon. Irgendwann kriegt sie mit, dass es da noch eine persönliche Verbindung gibt. Aber so, und allein so die Trailer-Kampagnen und auch so die Poster, die rauskamen, fand ich sehr, sehr cool, weil sie halt eben so wenig eigentlich verraten haben. Wie sieht's bei euch aus?
Ich war auch sehr gespannt, vielleicht ein bisschen skeptischer als du, eben weil mir die beiden anderen Filme von Oscar Perkins, die ich kannte, nicht besonders gut gefallen haben und weil ich auch, das habe ich ja im letzten Podcast schon ausgebreitet, der letzte Nicolas Cage-Film, der mir wirklich gut gefallen hat, das war Bad Lieutenant von 2009. und Okkult-Horror ist auch nicht unbedingt mein allerliebstes Subgenre und deswegen war ich vorsichtig gespannt, natürlich auch neugierig, die haben das natürlich super clever gemacht, also dazu muss man sagen, dass bei dieser Werbekampagne, die du erwähnt hast, das ist ja vor allem so, dass sie dass sie nicht nach außen dringen haben lassen, wie Nicolas Cage in seiner Rolle aussieht und sich daraus dann irgendwie die ganze Zeit schon so ein Mysterium ergeben hat. Auch im Trailer sieht man ihn nicht. Genau, das wollte man natürlich einfach wissen. Wie sieht der aus? Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Rolle? Also ja, ich war sehr gespannt und soll ich jetzt auch schon sagen, wie ich es fand oder soll
wir gehen erstmal zu Björn.
Ja, genau. Also Michael hat es ja gerade gesagt, das Spannende ist ja eigentlich, was sie nicht machen in der Werbekampagne, nämlich halt Nicolas Cage einfach nicht zu zeigen. Darum so ein bisschen ein Mysterium zu machen. Ich fand aber auch diese Oldschool-Webseite, die sie ins Internet gestellt haben, irgendwie The Birthday Murders, richtig interessant. Die hat wirklich so aussieht wie so eine 90er-Seite, wo man sich halt irgendwie durch Tatortfotos und Audiodateien so alte Polaroids klicken kann und dann irgendwie selbst versuchen kann, diese Botschaften zu entschlüsseln des Killers und dann kommt immer nach und nach noch was Neues dazu. Es ist halt auch geschickt gemacht und dieses Ganze, das ist ja auch schon so ein eigenes Subgenre gewesen bei Horrorfilmen. Jetzt, wer hat die kreativste Marketingkampagne erstmal? Und dann ist aber, um dann vielleicht die Überleitung zu machen, eigentlich das Schöne, dass es in dem Moment, wo der Film beginnt, völlig egal ist, was davor war.
Okay, und damit springen wir jetzt rein in den Film. Wie hat er euch denn gefallen?
Ach, ich soll anfangen, okay. mir hat er sehr gut gefallen, tatsächlich. ich war in vielerlei Hinsicht sehr überrascht von dem Film und auch von der ersten Minute an tatsächlich auch sehr hineingezogen in die Welt, die er entwirft. Also ich finde, da ist schon auch immer noch irgendwie so ein bisschen Oz Perkins-mäßige Restprätension irgendwie drin, aber es gibt genug Elemente, die das kontrastieren und komme ich vielleicht später nochmal dazu, aber ich finde, der Film lebt auch ganz stark von seinen Kontrasten, die er aufmacht in vielerlei Hinsicht, also inszenatorisch, aber auch im Schauspiel und mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
Ja, also ich bin ziemlich begeistert. Und auch, wie Michael gerade gesagt hat, ist es wirklich so, von der ersten Minute, man wird so reingezogen, also der Film beginnt hier in so einem einem quadratischen Bildausschnitt und man sieht durch so einen Vorhang, wie sich so ein Auto nähert an so einem schneebedeckten, verlassenen Haus. Und das Faszinierende war halt, wie es dieser im Film geschafft hat, dass du von der ersten Minute hatte ich ein Gefühl des Unbehagens, das auf den ganzen Film nicht wegkommt. Du siehst da dieses Auto nähern und du weißt sofort, da nähert sich was Böses. Und du weißt auch, es ist nicht aufzuhalten. Da ist jetzt niemand, der dieses Auto stoppen kann. Das ist alles so eine gottverlassene Gegend. Niemand wird bemerken, was jetzt hier gleich Schlimmes wahrscheinlich passieren wird. Und das fand ich allgemein das Besondere an diesem Film, über den es sehr, sehr schwer wird, jetzt gleich zu reden, ohne zu viel zu spoilern. Aber das kann man auf jeden Fall sagen. Ich bin ja kein Freund des Horrorkinos. Ich mag Horrorfilme eigentlich gar nicht so, die meisten. Weil es halt oft so ist, man sitzt da und da hat mal la la la, passiert irgendwas, wird gelabert, dann kommt, Moment, du musst dich erschrecken, weil welche durch irgendwelche Gänge laufen, hinter der Ecke steht der Killer oder so weiter. Dann wieder, la la la, passiert was, dann wieder erschrecken. Und das finde ich irgendwie bereitet mir keinen Spaß. Manche Leute mögen das ja dann. Und hier ist es aber so, dieser Film schafft von der ersten Sekunde an ein Gefühl des Unbehagens und es gibt keinen Moment, wo das wegging. Es gab so keinen Moment, wo man durchatmen konnte. Also dieser Film hat mich so richtig gestresst die ganze Zeit. Und das ist jede Minute, auch diese Hauptfigur, wenn die in irgendwo sitzt, du hast die ganze Zeit Angst, dass da jetzt die Frau hinten durch die Tür kommt jemand und metzelt sie ab oder es passiert irgendwas Schlimmes. Und du hast nie einen Moment, wo du denkst, jetzt kann ich mich mal 5 Minuten entspannen, jetzt wird über irgendwas geredet, sondern, und das war wirklich ein sehr faszinierendes Gefühl im Kinosaal.
Das muss ich auch sagen. Und vor allem, ich finde, weil du jetzt schon diese Intro-Sequenz angesprochen hast, wo wir ja dann dieses einsame Haus sehen, wo so ein kleines Mädchen halt durchs Fenster hindurch sieht, da kommt ein Auto, die sich ja dann auch noch irgendwie anzieht, noch so eine Polaroid-Kamera irgendwie mitnimmt und auch rausgeht, so wie ich schon dachte, Fehler. Und das ist ja dann auch schon direkt so das erste Mal, wo wir zumindest eine Cage in Ansatz sehen. So, also die Kamera schneidet ihn ja irgendwie auch so, ich glaube so unter der Nase oder irgendwie so.
Ja, genau, so man halb sieht nur so ein Stück seines Kinns, glaube ich, genau.
Und das fand ich schon irgendwie spannend, vor allen Dingen, dann hast du diese Konversation zwischen diesem kleinen Mädchen und diesem Mann, weil wir ja auch in dem Augenblick irgendwie ja noch, könnte ja auch sein, dass der noch normal ist, obwohl du schon an seinem ganzen Outfit und
naja, so wie also er ist. Wir lernen ihn dadurch kennen, dass er dann plötzlich hinter dem Haus steht genau, und so in die Ecke genau, guckt und so Kuckuck sagt. Ne? Also ja. Ganz normal.
Ja. aber es ist zudem, in dem Augenblick ist es noch nicht, also du hast du nicht so das Gefühl so, ist das jetzt schon der Killer oder ist das doch noch irgendwie so, also ich weiß nicht, ich fand es ganz spannend, dass sie diese Figur von ihm halt so aufbauen und wenn du dann das erste Mal im Film ihn tatsächlich siehst, hast du nicht so das Gefühl, jetzt geht was verloren von dem Mysteriösen, was hinter dieser Figur steckt. Das hast du ja, finde ich, häufiger mal so, dass wenn so Figuren lange irgendwie nur so angeteasert werden und dann sind sie plötzlich da, dann denkst du so, ja okay, irgendwie fand ich ihn cooler, als man ihn immer nur so angeteasert hat. Aber allein durch die Art und Weise, wie Nick Cage ihn auch spielt, dass man ihn ja eigentlich auch rein optisch gar nicht als Nick Cage erkennen kann.
Ist jetzt übrigens auch die Frage, ob wir jetzt hier beschreiben sollen, wie er aussieht.
Nein, ich will jetzt gar nicht zu viel beschreiben, wie er aussieht. So, ne? Aber so, er ist halt wirklich so, also ich glaube, wenn man nicht weiß, dass es Nick Cage ist,
dann müsste zweimal hingucken.
Guckt man dreimal hin, so, ja. Und das fand ich echt sehr, sehr cool.
Ja, das beginnt ja schon bei der Auftaktszene. Man sieht ihn auch ganz kurz ja auch komplett in der Auftaktszene. Also es ist ja ganz am Ende wird so ein
Bruchteil einer Sekunde,
wo du ihn einmal komplett quasi sehen kannst und später, wenn die Leute natürlich im Heimkino das schauen, können sie natürlich auf Pause drücken. Du hast ihn jetzt auch direkt als Mann beschrieben, weil ich fand das faszinierend, dass das ja gar nicht so klar wird in diesem ersten Moment. Stimmt. Also der hat eine sehr, sehr feminines, also A ist da ja auch im Lippenstift im Spiel und dann ist auch die Stimme, also auch das kann man vielleicht verraten. Nicolas Cage macht extrem viel in dem Film mit der Stimme. Also da geht es wirklich das komplette Spektrum einmal durch von Nicolas Cage, wie man ihn in exzessiven Rollen schon kennengelernt hat, wie zu einer sehr ganz sanften, auch sehr feminin klingenden Stimme. Deswegen, das fand ich ja auch so faszinierend, dass allein damit diese Figur da schon vom ersten Moment an nicht mal vom Geschlecht her greifbar ist.
Stimmt, ja.
Und auch das, genau.
Da wird's ganz kurz, das hatten wir auch schon nach der Pressevorführung besprochen, da wird's natürlich sehr spannend, wie das in der deutschen Synchronisation dann ablaufen wird, ob der Synchronsprecher von Nick Cage versuchen wird, in diese Höhen zu kommen oder ob er es einfach permanent so Nick Cage-ig macht, wie er es sonst immer macht. Also wir empfehlen hier, glaube ich, jetzt alle, das kann ich sagen, alle nicken, guckt ihn in OV oder zumindest mit Untertiteln, aber tut euch wirklich die englische Sprachfassung an.
Ja, also schaut das wirklich in Englisch und selbst wenn ihr dann irgendwie ein paar Sachen verpasst und nicht versteht, über die geredet wird, ist, glaube ich, dieser Film von der Atmosphäre allein so faszinierend, dass man den auch schauen und genießen, in Anführungszeichen, oder begeistert von sein kann, ohne das zu verstehen. Ich wollte ganz kurz noch auf das eine, was du gesagt hast, mit ihm, dass das halt dann oft so ist bei so einer Figur, dass sie, wenn sie dann weiter auftritt und man sie dann richtig sieht und beobachtet, sie an der Faszination verliert. Und das finde ich halt auch, ist oft das Problem. Und hier fand ich das aber, dass mit jedem weiteren Auftritt diese Figur noch faszinierender und mysteriöser wird. Und ja auch nicht halt dieser Moment kommt, wo dann plötzlich einfach alles mal erklärt wird und so ein riesen Exposition-Dump kommt und dann denkst du, okay, aha, so war alles. Sondern es bleibt halt die ganze Zeit diese Faszination da.
Ja, genau, er bleibt als Figur eigentlich immer sehr vage, man weiß nie so richtig, also auch dadurch, dass Nicolas Cage Spiel eben auch so eine, also ich fand, das ist zum ersten Mal seit langem, also diese das habe ich in dem anderen Podcast schon gesagt, aber da muss ich mich leider wiederholen, aber diese Craziness von Nicolas Cage, das, wo ich bei den letzten Filmen oft fand, dass es auch was Kalkuliertes hatte und irgendwie sich auch ein bisschen abgenutzt hat, gerade auch in Filmen wie Sympathy for the Devil zuletzt zum Beispiel, und in diesem Film, das war das erste Mal seit langem, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass da Facetten hinzukommen, dass er was macht, was er so noch nicht gemacht hat. Und da kommt natürlich ganz viel zusammen. Eben zum einen dieses irgendwie auch schwer definierbare Äußere von ihm, das du gerade beschrieben hast. Auch die verschiedenen Facetten seiner Stimmlage, und dann hat er irgendwie auch manchmal, also du hast gesagt, er hat manchmal was Feminines. Ich finde auch manchmal hat er fast schon irgendwie auch sowas, ja, irgendwo auch fast Kindliches irgendwie an sich. Also da kommt irgendwie ganz viel zusammen in dieser Figur, so dass man auch manchmal gar nicht genau weiß, ach, soll ich vielleicht irgendwie auch, also ist er das ultimative Böse oder ist da auch irgendwas, scheint da was durch, womit ich irgendwie Mitleid haben sollte eher oder so. Das bleibt irgendwie sehr, sehr ungreifbar auf eine Art auch. Und deswegen, ja, ist die Figur für mich auch in den doch eigentlich auch relativ wenigen Auftritten, die sie hat. Also er ist ja gar nicht so wahnsinnig präsent. Hat mich das auch wahnsinnig fasziniert und gefesselt, so wie bei Nicolas Cage wirklich lange nicht.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Das ist eigentlich ganz spannend, was du sagst, so dass wir jetzt schon irgendwie gefühlt seit 15 Minuten über Nick Cage sprechen und genauso viel Screentime hat er dann auch irgendwie in diesem Film, und das haben wir ja so häufig irgendwie, ne? Wenn man guckt, wie viel Screentime hat ein Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer oder ein Vader im ersten Film, so dass so der gute Schurke oder der gute Bösewicht irgendwie auch mit sehr viel weniger Zeit auskommt, aber man ist ja trotzdem irgendwie gerade in Longlegs ja permanent auch mit diesem Killer beschäftigt, halt durch eben Lee Harker, die ja versucht irgendwie auch in seine Psyche einzudringen, um herauszufinden, was er ist oder wie er tickt, und dadurch hast du ihn ja gefühlt ständig so präsent im Hinterkopf. Und das fand ich halt auch sehr, sehr cool, weil man gerade auch dann immer so bestimmte Momente im Film hat, zum Beispiel, wenn sie bei sich das erste Mal zu Hause ankommt, wo ich übrigens auch dachte, was ist denn, also ich war schon erdrückt von ihrem Flur. Also wenn sie die Tür aufmacht, sie wohnt irgendwie in so einer Art Holzbungalow.
Ja, das ist so eine Art Waldhütte.
Ja,
die auch ein bisschen aussieht eigentlich wie so eine Ferienhütte. Ja. Das sieht nicht so aus, als sollte man da drin wohnen. Aber ist auch genauso unpersönlich auf eine Art auch.
Aber hat halt, also ja. ich war total erdrückt irgendwie von diesem, nur sie öffnet die Tür, und normalerweise hast du ja so dieses Bild so, ich komme nach Hause, das ist mein sicherer Hafen, hier fühle ich mich wohl, und sie kommt nach Hause und die Kamera ist halt auch irgendwie genau so eingestellt, dass du diesen sehr, sehr schmalen Gang als sehr erdrückend empfindest. Und es ist halt auch noch dieses dunkle Holz und kaum irgendwie Licht. Und ich dachte so, was für ein Mensch wohnt in so einem Haus?
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Ja, es sagt ja sehr viel gleich direkt auch uns über die Figur, die ja auch sehr faszinierend ist. Und es ist, spricht auch nochmal diesen Punkt an, dieses beständige Unbehagen, das halt in diesem Film nie aufhört, weil halt selbst das Haus nicht der sichere Hafen ist. Du weißt sofort, okay, hier ist jetzt auch weiter, da bleibt höchste Gefahr. Und natürlich sind da auch, in diesem Film sind sehr viele Sachen drin, die man schon in unzähligen Filmen gesehen hat. Also diese völlig besessene FBI-Agentin, die kein Privatleben hat, die nicht zwischendrin irgendwie mal zumindest schön essen geht zum Durchschnaufen, sondern die auch beim Essen noch über den Ermittlungsakten brütet und weitermacht. Das sind ja jetzt keine Neuerfindungen des Genres und auch die Momente selbst nicht. Aber so wie er das verdichtet und das die ganze Zeit die Spannung hochhält, das inszeniert und zusammensetzt, das macht das Ganze halt besonders und fügt diese ganzen durchaus bekannten Einzelstücke wirklich so phänomenal zusammen wie hier in Longlegs.
Ja, auch wie Stille eingesetzt wird. Also wenn sie mit sich alleine da in ihrem Häuschen ist und man dann erstmal überhaupt nichts hört und die Kamera dann auch so, die hat auch oft auch so ein bisschen Gefühl zu hoch irgendwie eingestellt ist, manchmal auch ein bisschen zu niedrig oder zumindest anders als man es gewöhnt ist. Also es hat, auch dadurch wird irgendwie immer wieder so eine Irritation hergestellt. Dann nimmt sie auch fast so voyeuristische Perspektiven teilweise ein, die so von außen kommen und so. Diese Stille fand ich auch wahnsinnig. Also die hat halt auch sowas Erdrückendes, also wirklich, als könnte man die sozusagen hören, eigentlich.
Ja, das ist ein guter Punkt mit der Stille, die ja fast auch so ein eigenes Geräusch ist, würde ich sagen. Genau, und auch dann auch.
Selbst als einmal dieses Gewitter, was auch, finde ich, das schönste Filmgewitter ist, das ich seit langem gesehen habe. Weißt du, wo sie da zu dieser Scheune kommen, ist das, glaube ich, die Szene, wo man dann eben so ein Gewitter sieht, aber man hört es nicht. Also man hört den Donner nicht, sondern es ist eben so die ganze Zeit, es flackert immer so auf und es sieht wahnsinnig toll aus, aber selbst da hört man eigentlich keine Geräusche und das ist,
Liegt vielleicht, ich habe bei mir die ganze Zeit überlegt, warum mich dieser Film so irgendwie begeistert hat und ich habe mich gefragt, liegt es vielleicht auch einfach so ein bisschen daran, dass wir schon lange keinen wirklich guten Serienkiller mehr im Kino hatten oder irgendwie so, weil ich weiß nicht, so die letzten Versuche, die es da so gab, auch wenn ich hier Michael Fassbender mit dem, wie hieß der, Schneemann oder was das war und sowas alles oder wie ist der mit Jared Leto, Little Things oder so?
Den habe ich nicht gesehen.
Das waren ja alles, und ich meine, gut, wir haben jetzt ja vor kurzem Maxine gehabt, die hat das, da wurde das Thema ja auch so ein bisschen aufgegriffen, aber ist ja nicht rein im Vordergrund. Und ich weiß nicht, ich war irgendwie einfach total happy, im Kino zu hocken und mal wieder so einen guten atmosphärischen Thriller zu sehen, der, wie Björn schon richtig gesagt hat, ja jetzt das Rad überhaupt nicht neu erfindet. Also es ist nicht so, als wenn man jetzt in diesen Film geht und sich denkt, okay, wow, das habe ich nicht schon bei Das schweigende Lämmer irgendwie gesehen oder bei irgendeinem anderen Thriller, aber allein so die Art und Weise und einfach, dass es auch eine schöne, klassische Killerjagd war mit, oh, und hier kommen wir jetzt an einen Tatort und hier finden wir jetzt einen neuen Zettel und hier ist ein Foto und das, wie das alles so zusammen. Ich fand, war sehr beeindruckt, wie oldschoolig das einfach so erzählt wurde, zusätzlich zu dem, wie er dann atmosphärisch einfach das aufbaut und als Film auch sehr toll aussieht.
Ja, wobei ich mich jetzt bemühen muss, sehr am Spoiler-Territorium vorbeizuschreiten, weil das Besondere ist ja, dass dieser Film daherkommt wie so ein Serienkiller und wie so, du sollst an Das Schweigen der Lämmer denken und sowas, aber es wird dem Film ja nicht gerecht, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Serienkiller. Film. Und man könnte durchaus auch wahrscheinlich sehr lange ausführlich darüber diskutieren, ob Nicolas Cage überhaupt ein Serienkiller ist. also seine Figur. ob Longlegs überhaupt. Also das ist, fand ich dann ja nochmal faszinierend, in welche Richtung sich das dann plötzlich schlägt. Du hast ja von Anfang an, also quasi mit der Einführung von Lee Harker und ihrer ersten brutalen Szene, weißt du ja schon ab dem Moment, okay, das ist definitiv nicht einfach nur das Schweigen der Lämmer 2.0, sondern da ist ja schon von da deutlich mehr drin und das wird ja gerade dann nach und nach deutlich, nimmt das ja auch immer mehr Raum ein.
Ja, also das mochte ich auch gerade, weil, gut, ich glaube, das Wort dürfen wir in den Mund nehmen, so das Okkulte, dass das Übersinnliche ja dann doch irgendwo da ein bisschen mehr Platz einnimmt, als man es jetzt zum Beispiel bei Schweigen der Lämmer gehabt hat oder so. Deswegen, ich glaube, weil ich weiß nicht, mit wem ich nach dem Kino die Diskussion hatte, weil es gibt ja die berühmte Diskussion, ist Schweigen der Lämmer nun ein Horrorfilm oder ist es kein Horrorfilm? Ich finde, bei Longlegs kann man das wahrscheinlich ein bisschen eindeutiger sagen, oder? Jetzt sind sie alle sprachlos. Geil. Ich finde es immer toll, wenn ich die Leute sprachlos mache. Das ist der Punkt, wo ich denn die Werbung einsetzen könnte, zum Beispiel.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Also ja, natürlich hat er sehr viele Horrorelemente und er hat halt sehr viele dieses klassische Thriller-Kino. Aber die Grenzen verschwimmen da ja auch. Und ich finde, gerade in Longlegs verschwimmt auch sehr viel. Aber ja, man wird den Film wahrscheinlich nicht ungerecht, wenn man ihn jetzt als Horrorfilm bezeichnet. Ich habe es ja auch am Anfang des Podcasts kurz getan.
Genau, kann man auf jeden Fall, finde ich, sagen. Ich fand eben, also was ihn zum Beispiel von Das Schweigen der Lämmer, der natürlich trotzdem eine ganz andere Gangart hat. Das ist ja schon irgendwie klassisches 90er-Jahre-Hollywood auch irgendwo. Der hier ist natürlich anders, der ist ganz anders inszeniert erstmal. Also allein durch diese Langsamkeit, die ich hier halt nicht selbstzweckhaft fand, sondern die dem Film auch wirklich viel gegeben hat. Aber dann gibt's natürlich auch so kleine, also der Film ist zum Beispiel in Kapitel eingeteilt. Es gibt Formatwechsel, dann gibt's so trippy hineingeschnittene Bilderschnipsel, so Erinnerungsfetzen und so. Das sind natürlich auch alles irgendwie so Kunstgriffe, die irgendwie auch andocken, was Oscar Perkins bisher gemacht hat, aber gleichzeitig ist es trotzdem als Genrefilm irgendwie handfest genug, dass es für mich sich einfach toll ergänzt hat. Für ihn finde ich das einen riesigen Schritt vorwärts.
Absolut, muss ich auch sagen. Also vor allen Dingen, dass er es halt auch halten kann. Ich habe halt als Referenz nur Gretel und Hänsel, aber das ist halt für mich so ein Film gewesen, wo ich dachte, okay, das ist halt so, wie man so schön sagt, Style over Substance irgendwann, ne? Und du hast dann einfach keine Substanz mehr so richtig, aber ja, hauptsächlich, du hast noch so die schönen Bilder. Und ich war am Anfang von Longlegs auch erst irritiert, weil wir halt dieses quadratische 4:3 Format haben. Und ich dachte, oh, okay, ist es jetzt so wie viele das ja gerne machen? Robert Eggers hat es ja in The Lighthouse auch gemacht, so dass er dann halt einfach in diesem Quadratischen geblieben ist. Aber ich fand es sehr, sehr cool, wie der Film dann auch wieder aufgeht auf 16:9. Also auch dann hast du wieder die ganze Kinoleinwand zwischendurch, aber immer wieder auch zurückgeht und sich das, wie Michael schon meinte, sich nie anfühlt als so, oh, ich will jetzt auch ein bisschen Arthouse hier noch machen. Und so, das mochte ich sehr, wie er einfach visuell wirklich mit Bildern, mit Musik, mit Geräuschen oder halt auch mit Stille dann spielt.
Die Formatwechsel haben ja auch immer eine inhaltliche Bedeutung. Also es hängt
nicht immer, aber.
Ja. Aber es hat schon sehr was zu tun mit zum Beispiel den Zeitebenen. Deswegen, ich muss, glaube ich, mal die beiden weiteren Filme noch von ihm gucken, weil ich finde, viel von dem, was in dem Film ist, ist in Tochter des Teufels auch schon drin. Ah, okay. Auch so Zeitebenen, die miteinander in der Verbindung stehen, so reingeschnittene Erinnerungsfetzenbilder. Das gab es da auch schon. Was wollte ich gerade sagen? Genau, aber eigentlich, also die Formatwechsel, also die Sachen, was er in der Stil einsetzt, hat das ja auch was zu tun. Es gibt ja auch einmal, wo er, wo eine Passage des Films plötzlich mit Videokamera gefilmt ist, mit altem wirklich, es spielt ja in den 90ern, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Filme mit alter 90er Kamera auch, und du dann halt auch das als VHS dann ja auch siehst, und auch das ist ja nicht einfach selbstzweckhaft drin, weil wir wollen da jetzt einfach so ein bisschen artsy Bilder, sondern hat ja auch in dem Moment eine Funktion. Das ist dann ja, und dann finde ich das auch natürlich, diese Spielereien, dann haben die halt die Substanz und sind halt nicht nur Style.
Ja, sehe ich auch so. Und wie gesagt, also das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, was die Kontrastierung angeht, was ich halt an dem Film eben neben dieser, ja, so hypnotischen, kann man ja fast sagen, Atmosphäre irgendwie einfach wirklich sehr mochte, sind eben wirklich diese verschiedenen auch Performance-Modi. Also dass halt Nicolas Cage eben ein komplett anderes Spiel hat als eben zum Beispiel Micah Monroe, die dann eben, also diese irgendwie so zwischen professioneller Kühle und Distanz und eben aber auch irgendwie so eine tiefsitzenden Verunsicherung und eben sehr zurückgenommen spielt eigentlich oder mit sehr wenig sehr viel macht. Nicolas Cage macht mit sehr viel viel und dann gibt's da eben noch ihren Chef, Agent Carter heißt er, glaube ich. Hilft mir nochmal auf die Sprünge, von wem der gespielt
Blair
wird.
Underwood.
Blair Underwood, ja. Genau, der war's. Genau, der eben irgendwie so eine zupackende Freundlichkeit irgendwie hat, was auch wieder irgendwie ganz anders funktioniert und das clasht dann ja auch teilweise, also zum Beispiel in dieser einen Szene, wo Lee Harker bei ihm zu Hause ist und dann die Tochter so ganz offenherzig auf ihn zukommt und sagt, willst du dir mal mein Zimmer angucken? Und dann einen Schnitt später sieht man sie dann so komplett verunsichert und verkniffen an der Bettkante sitzen und das hat auch einen Humor tatsächlich, der darin auch immer wieder aufblitzt und den auch Micah Monroe da, finde ich, tatsächlich reinbringt, die ich eh auch ein spannendes Phänomen finde. Also insofern, dass die ja eigentlich schon vor 10 Jahren in It Follows hatte sie ja ihren kleinen Durchbruch und ist seitdem hat irgendwie nie mehr Ambition gehabt, außer in diesem Independent- oder Mid-Budget-Horror- oder Genre-Filmrahmen irgendwie zu bleiben. Ich glaube, ihr einziger Blockbuster ist irgendwie so Independence Day 2. genau, und hier fand ich sie nochmal, also ich habe lange nicht an sie gedacht, weil ich auch das meiste mit ihr nicht mehr gesehen habe und ich fand sie auch ganz, ganz großartig.
Ich fand sie auch super und ich mochte auch wirklich so diese Art, wie sie spielt, gerade was du angesprochen hast, diese Szene mit der Tochter von ihrem Chef, so wo sie ja schon fast auch, finde ich, was Autistisches hat, so, ne, weil sie sich ja so unwohl fühlt, aber sie ist zu freundlich, um zu sagen, so, nein, ich muss jetzt irgendwie nach Hause gehen oder sonst irgendwie was. Und
ja, sie guckt sie so ganz angestrengt nicht an.
Ja, ja. Und ich fand sie auch irgendwie so auch in dem, wie sie dann an die Ermittlung rangeht und wenn es da ganz am Anfang diese Sequenz gibt, wo sie sich mit all diesen Akten in so einen Raum einschließt und da dann versucht, das so aufzuschlüsseln, was, wann, wie, wo passiert ist und so. Ich fand sie auch als Agentin sehr authentisch. Ich fand sie als so dieser sehr introvertierte, allein lebende Mensch war sie sehr glaubwürdig irgendwie und wenn man dann im Verlauf des Films halt so auch mitbekommt, was sie ja so auch erlebt hat, auch dann wie auch die Beziehung zur Mutter ist, die sie ja irgendwie zwischendurch auch immer mal wieder anruft und sowas alles. Das sind so sehr, sehr spannende Elemente, wo halt auch wieder über diese Figur sehr, sehr viel erzählt wird, ohne dass sehr viel über sie gesagt wird. So, ne? Man hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Verständnis von ihr dann einfach.
Und ohne auch, dass sie selbst sehr viel über sich sagt. Ja. Also,
Ja, und da bin ich persönlich gespannt auf das zweite Anschauen von Longlegs, weil halt viel von diesen einführenden Szenen mit ihrer Figur nochmal ein komplett neues Licht gewinnen, wenn wir dann später noch erleben, was in der zweiten Hälfte alles passiert und wir dann halt auch merken, was bei ihr fehlt und weswegen sie vielleicht deswegen auch so geworden ist, so dass so sozial inkompetent und wirklich nur in diesem Beruf aufgehend und nichts anderes machen. Es gibt ja wirklich diese Moment, wo sie beim Boss kurz zu Hause ist und 5 Minuten ist ja das einzige Mal, dass wir sie wirklich in was erleben, wo sie in einem Privatmodus sein soll und nicht an den Job denkt.
Genau. Ja. Als er sie fragt, ob sie kurz mit reinkommt, sagt sie ja auch, muss ich.
Ja, genau. Ja.
Aber ich find den Aspekt, den Björn anspricht, so noch ein zweites Mal gucken, das sagt sich ja immer so gern und das klingt dann, boah, den müsst ihr noch ein zweites Mal gucken. Mir ist schon, während wir den Film geguckt haben und man ja dann so bestimmte Sachen erfährt, die Lee Harker dann herausfindet über alles Mögliche, so, da geht's ja dann auch um Bildsprache, um Symbole und sowas alles. Und mir ist selbst so im Nachhinein dann so, oh, stimmt, das hast du da und da auch schon gesehen und so. Also ich bin auch sehr heiß darauf, diesen Film jetzt wirklich irgendwie noch ein zweites Mal und vielleicht auch noch ein drittes Mal zu gucken, einfach weil ich glaube, da steckt schon sehr viel in den Bildern einfach drin, was man vorher noch gar nicht checkt, weil man halt auch noch gar nicht versteht, in welche Richtung das geht. Aber wenn man dann weiß, was auf einen zukommt, dass man wahrscheinlich schon früher auch erkennen kann, wie das denn vielleicht alles dahingehend konstruiert ist. So, also ich bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf.
Ja. Also es ist definitiv kein Film, wo man sagt, den muss man unbedingt ein zweites Mal gucken, weil dann wird es völlig mindblowing nochmal anders. Sondern es ist, glaube ich, einfach, und das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt eine halbe Stunde in den Podcast rein sagen, aber Sebastian hat es ja am Anfang angedeutet, das ist halt natürlich eine besondere Erfahrung, wenn man diesen Film einfach schaut mit null Vorwissen. Und es ist halt so, wie die Marketingkampagne, wir haben am Anfang drüber geredet, ist, du sollst eigentlich ja fast gar nichts wissen, außer da gibt es einen Serienkiller, da gibt es einen FBI-Agenten und irgendwie ja, ist da ein bisschen was fishy. Und das ist dann halt einfach nochmal, wenn man jetzt plötzlich weiß, was einen hier erwartet in diesem Film, dann ist das, glaube ich, einfach nochmal ein ganz anderer Blick. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass das zweite Mal jetzt irgendwie plötzlich voll mindblowing ist, dass du siehst am Anfang, oh, das haben sie da schon untergebracht, dass erst eine halbe Stunde später eine Rolle spielen wird. So ein Film ist das jetzt gar nicht, der jetzt da irgendwie groß, sondern es ist einfach mich interessiert einfach, wie der Blick dann nochmal anders wird, wie der atmosphärisch dann vielleicht auch nochmal anders wirkt, wenn ich den mit diesem Vorwissen jetzt dann nochmal schauen werde.
Ja, ich werde ihn mir bestimmt ein zweites Mal anschauen. Ich habe aber auch ein bisschen Respekt davor, gerade weil es eben, wie du gesagt hast, eigentlich so eine ideale Erstbegegnung ist, wenn man wirklich nur so ein paar Fakten, so ein paar Randdetails irgendwie weiß und sonst nicht viel und dann davon so überrollt wird irgendwie auch. Das lässt sich natürlich irgendwie nicht nochmal rekreieren, aber ja, ich wäre auch gespannt darauf, wie sich das anfühlt, wenn man weiß, was auf einen zukommt.
Aber ich mag solche Filme, denn also ich schleppe zu solchen Filmen ja immer alle möglichen Leute aus meinem Freundeskreis, einfach um mit dabei zu sein, wenn die denn so das erste Mal gucken. Ich weiß, das ist so ist es damals dazu gekommen, dass ich Enemy von Denis Villeneuve, glaube ich, 5-mal im Kino geguckt habe. Einfach, weil ich immer so Leute wie dann mit, den musst du mal sehen, den musst du mal sehen und so. Und ich glaube, so wird mir das mit Longlegs dann am Ende auch gehen. Aber einfach, weil ich auch irgendwie echt Bock drauf habe. Weil das ist für mich auch
so einen hohen Prozentsatz der Enemy-Kinobesucher in Deutschland verantwortlich.
Ja.
Müsste der Verleih dir eigentlich ein bisschen Geld für geben.
Ja, vielleicht. Aber was ich bei diesem Film so mochte, ich habe mich ja selbst so ein bisschen auf den Film gehypt, muss ich ja gestehen, so durch das, was das Marketing halt gemacht hat, so und dann war ich an so einem Punkt so, oh Gott, ja, jetzt bist du schon wieder so heiß auf diesen Film, hoffentlich wird er dann auch gut und ja, so, oh, und selbst im Kino noch so, hoffentlich wird er jetzt auch gut und wenn er dann tatsächlich gut ist, dann freue ich mich irgendwie umso mehr, dass mein eigener Hype dem gerecht geworden ist. Da muss ich ihn einfach zwangsweise noch mindestens 1-2 Mal im Kino schauen. Vor allen Dingen, weil ich bei dem auch sehr gespannt bin, wie das so ist, wenn man den so in so einem vollen Kinosaal mit Leuten guckt, die jetzt halt nicht zur Presse gehören, so, weil ich finde, das ist dann doch ja immer noch mal irgendwie so ein bisschen was anderes, als wenn man mit den normalen Leuten, sage ich jetzt mal so, ins Kino geht.
Ja, das Ding ist, normalerweise bin ich auch so jemand, der das so ein bisschen so wie du macht und meine Frau kann davon ein Lied singen, die ist nicht immer ganz genervt, wenn ich dann irgendwie mit ihr im Kino sitze beim Film, den ich schon kenne und sie das Gefühl hat, ich schaue mehr sie an, weil ich wissen will, wie sie reagiert. Bei dem Film ist das aber, weil ich glaube, selbst wenn ich den das zweite Mal sehe und es war auch diesmal so, ich habe ja gesagt, ich bin da so reingesogen worden, hatte dieses Gefühl die ganze Zeit, dass ich eigentlich nichts mehr mit rum, der Kinosaal hätte brechend voll sein können, ja. Ich hätte alleine sein können, also in meinem Mindset war ich komplett alleine in diesem Kinosaal und habe überhaupt nicht mitbekommen, was um mich rum ist. Es ist auch, ich hatte ein Wasser und habe halt, bevor der Film war, ein bisschen was davon abgetrunken und als der Film zu Ende war, habe ich dann meine Wasserflasche genommen, um sie rauszubringen und habe gesehen, ich muss sie erstmal leer trinken, weil ich da während des kompletten Films keinen weiteren Schluck genommen habe, weil ich einfach so fokussiert war.
Ja, mein Bier ist leer geworden, aber es ist auch ein Vorteil des weit vorne Sitzens, dass man halt möglichst wenig vor sich hat und genau.
Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Wertung über. Ich weiß nicht, die Frage ist ja jetzt, wir haben ja jetzt eigentlich schon etabliert, ohne Vorwissen besser.
Das weiß machen man nicht.
Wir noch. Ich weiß nicht. Ja, wir haben etabliert, das ist halt nur besonders.
Das ist auch auf jeden Fall Gutes. Wollen wir noch in den Spoiler-Bereich reingehen? Ja oder nein? Oder, aber eigentlich ist schon alles gesagt, außer dass wir jetzt in einem Spoiler-Teil so.
Wir könnten über Sachen noch diskutieren, aber das ist dann jetzt weniger, warum der Film besonders gut ist, sondern vielleicht, wie ihr das gesehen habt. Oder, aber ich glaube, man muss es bei diesem Film jetzt unbedingt nicht. Man muss diesen Film jetzt zum Beispiel auch nicht tot erklären und da anfangen, weil
Sehe ich auch so.
Na, ja. Ich frage, also wenn jemand ein besonderes Bedürfnis hätte, über irgendetwas zu reden, dann ist hier jetzt die Möglichkeit, dass wir zum Fazit kommen und dann sagen, okay, jetzt Spoilerteil, damit die Leute das zumindest wissen.
Ja, das Einzige, was ich so als Frage noch in den Raum gestellt hätte, wäre, also du hast ja schon angesprochen, dass er in den 90er Jahren spielt, also das wird auch nicht gesagt, aber das, man sieht es an den Autos, an dem Bill Clinton-Bild. Und ich wollte nur, also habt ihr eine Idee dazu, warum das so ist? Warum der in dieser Zeit spielt und nicht eben einfach zum Beispiel heute?
Vielleicht einfach, weil es so eine Zeit ist, in der du noch leichter unerkannt bleiben kannst, als wenn du es jetzt heutzutage irgendwie gemacht hättest, wo du dann ja doch viel eher sagen könntest, ja, und da haben wir eine Kamera noch oder da hat der und der das gesehen oder sowas. Vielleicht einfach, weil es noch wirklich so eine Zeit ist, die nicht ganz so technologisch hochwertig ist, weil ich meine, du siehst ja auch im Film, wenn sie denn so an diesen alten diesen alten Kästen, wo du noch alte Zeitschriften irgendwie und Zeitungen durchblättern musst, so vom Archiv her und so.
Es gab ja auch auffällig lange keinen großen Serienkiller-Fall mehr, oder? Der so durch die Medien gegangen
wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch das Jahrzehnt halt ein bisschen war, wo das Genre populärer war.
Genau, ja.
Und ich glaube, dass du wirklich...
Satanic Panic und sowas. Ja. Also der Film geht ja quasi zurück bis in die 70er sozusagen.
Genau, ja. Ne? Wo das hat ja 30 Jahre. Wir nehmen ja auch zum Beispiel auf Charles Manson einmal kurz Bezug und so nochmal zurück. Und ich glaube, dass natürlich, wenn du den Film heute erzählen würdest, würde sich eher vielleicht so Fragen aufwerfen, wie müssen wir dann Social Media miterzählen, dass dort halt dann irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Hobbydetektive, die in den ganzen Netflix-True-Crime-Serien immer vorkommen, dass die dann auch alle ermitteln und dann würde sie die ganze Zeit im Internet hängen und nicht über Akten und da irgendwie Hinweise suchen. Und dann wäre es halt ein komplett anderer Film. Und ich glaube, absolut, dass das halt vielleicht von der Atmosphäre dann eher rausreißen würde, als das, was es ist, gerade dieses doch ja sehr alleine ermitteln. Also das ist ja auch, und das, jetzt rammen wir doch schon wieder am Spoiler-Dings. Das ist ja aber auch wiederum alles sinnvoll. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du das da jetzt in Frage stellst, warum ist das FBI da nicht mit der ganzen Hundertschaft dran, sondern es hat ja auch seine Gründe, dass das jetzt in einem sehr, sehr, sehr kleinen Team alles nur bearbeitet wird. Und ich glaube, das wäre dann halt alles schwerer, so selbstverständlich zu machen, ohne dass du dann halt nochmal irgendwelche Wolten schlagen musst, um diese Hauptfigur zu isolieren.
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ja. Gut, so, dann jetzt aber Fazit. Björn, du hast ja auch die Kritik schreiben dürfen.
Ich finde den ganz herausragend. Ich mag halt so Filme, die körperlich was mit mir machen und mich irgendwie auch stressen. Also meistens eigentlich eher aus anderen Genres, sowas wie Uncut Gems oder Dog Day Afternoon gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und der hat es halt auf eine ganz andere Weise geschafft. Und deswegen finde ich den herausragend und vergebe 4,5 Sterne.
Sehr gut.
Ich fand ihn auch sehr, sehr gut, wie gesagt. Schon auch der beste. Also ich würde übrigens, als du vorhin meintest, es gab lange keinen guten Serienkillerfilm mehr, ich würde ganz schnell noch Limbo in den Raum werfen, aber das ist natürlich eine ganz andere Art von Film. Ich habe das auch lange nicht so gut gesehen und auch wirklich dieses Mischverhältnis zwischen so Archetypen, Genre-Archetypen, Figuren-Archetypen, aber auch irgendwie einem inszenatorischen Dreh, der es irgendwie neu macht und bei dem man irgendwie das Gefühl hat, nee, das habe ich eben irgendwie schon mal so gesehen, aber ich habe es noch nicht genau so schon mal gesehen. Ich fand den auch sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, als Cage-Fan bin ich auch wieder versöhnt. Ich würde auch 4 von 5 Sternen geben. Also was heißt auch, du hast 4,5 gegeben. Ja. Ich wäre bei 4. Okay. Erstmal.
Ich schließe mich Björn an. 4,5 ist, glaube ich, auch bei mir gut drin. Und es ist jetzt von euch alles schon gesagt worden. Also es ist halt, das sind dann immer auch so die Podcasts, wo es auch mal langweilig werden kann, wenn sich alle wirklich hier in den Arm liegen und einer Meinung sind. Ah,
bei Dream Scenario mochten wir den Film alle nicht und da war Björn nämlich nicht dabei.
Ja, klar.
Und ich habe dich ersetzt und du hättest ihn gemocht. Ja. Aber diesmal,
Ja, also,
wie gesagt, es ist einfach ein guter Film.
Ja, ja, ist wirklich wahr. Und es ist auch ein sehr unangenehmer Film. Also, das ist ja wahrscheinlich hier jetzt auch schon gut durchgekommen. Also, man geht schon auch mit einem schweren Gefühl dann raus, weil der hängt auch noch ordentlich nach. Aber ja, also, ob ihr nun Cage-Fan seid oder nicht, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, den guten Herrn Cage mal in sowas zu sehen. Und ja, damit sind wir durch. Ich bedanke mich bei Micha. Das ist
gerne.
Wir müssen mal irgendeinen Podcast finden, wo es nicht um Cage geht.
Da wäre ich auch offen für.
Damit es
ja
nicht irgendwie das, heißt, Micha kommt immer nur dann, wenn es um Cage geht.
Ja, also macht mir gerne einen Vorschlag. Ja. Ich komme gerne vorbei. Ja.
Vielen Dank, Björn.
Gerne.
Vielen Dank, Ventilator, für ein bisschen Durchzug hier. Und vielen Dank natürlich an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet. Freut uns natürlich sehr. Bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo das sonst noch geht. Schreibt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstarts.de. Vor allen Dingen, wenn wir noch irgendeinen guten Serienkiller, Thriller, Film irgendwie verpasst haben. Limbo war wirklich ein sehr guter Einwand noch, der war fantastisch. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.